Im Englischen sagt man, luck favors the brave. Und das ist am Ende, wenn du dem Glück nicht die Chance gibst, irgendwie, dass es an der richtigen Zeit, zur richtigen Stelle da ist, dann wird es halt auch nicht passieren. Du brauchst Glück für alles, was du tust, aber du musst halt schon auch echt ein paar Meter rennen und erstmal machen, bevor das Glück dir in den Schoß fällt.
Willkommen beim Podcast Dreamers on Air, präsentiert von Porsche. Der Marke, deren Geschichte mit dem Traum vom perfekten Traumwagen begann und die heute wie kaum eine andere für große Visionen steht. Ich bin Steven Gätchen und mit meinen Gästen spreche ich über ihre verwirklichten Träume, Hürden auf dem Weg zum Erfolg und was sie motiviert. Viel Spaß und inspirierende Momente. Sie ist unter den Top 50 Female Entrepreneurs nennt man das, ja, gehört zu den Top 40 Under 40 sowie Top 100 Women of Diversity und zählt zu den 100 wichtigsten Frauen im Mittelstand. Das alles findet seinen Ursprung vor über 60 Jahren, als die Großmutter meiner heutigen Gästin die Börlind GmbH gründete. Seitdem wird Naturkosmetik getreu unter dem Motto, was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut, made in the Black Forest produziert. Ich freue mich wirklich sehr, Sie kennen zu lernen und mit ihr nicht nur über ihren erfolgreichen Führungsstil und ihr Engagement zu sprechen, sondern natürlich auch über ihre Ziele und Träume. Herzlich willkommen, Alicia Lindner.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, toll, dass du da bist. Also es ist ja immer schön, wenn man sein Gegenüber sehen kann und das ja. In der heutigen Zeit, in der wir ja vieles auf Remote machen, nicht über einen Computerbildschirm. Also danke, dass du ins Studio gekommen bist.
So ist es schöner, ja. Alicia, und dann auch in Hamburg bei Sonnenschein.
Ja, und du weißt das. Ich als Hamburger feiere jeden Sonnenstrahl, den ich sehen kann morgens. Wir starten direkt mal mit einer kleinen, lockeren Runde. Wenn ich könnte, würde ich. Mhm. Das heißt, ich starte mit einem Satz und du vollendest ihn sozusagen. Alles klar. Wenn ich könnte, würde ich ein Jahr leben in?
Im Schwarzwald.
Im Schwarzwald. Darf ich dir dazu eine Geschichte erzählen?
Bitte.
Und zwar weiß ich noch ganz genau, wir haben da auch relativ häufig Urlaub gemacht.
Ja.
Und meine Mutter und meine Tante mit meinem Cousin, meiner Cousine und wir drei Jungs sind damals im alten Auto, also ein riesen Kombi, der irgendwie nur 20 fuhr, glaube ich. Und wir haben fast 8 Tage gebraucht, glaube ich, in den Schwarzwald gegangen. Ich fand das so mega.
Ja.
Also der Schwarzwald ist für mich und vielleicht auch für dich so ein Ort der Träume, oder?
Ja. Also für mich ist es auch einfach Heimat, da sind meine Wurzeln, da komme ich her. Da lebe ich auch und da würde ich auch nicht woanders leben wollen. Vielleicht noch so ein bisschen so ein Aussteigerding irgendwo auf einer Hütte, ohne fließend Wasser, ohne Internet, so abgeschieden irgendwo.
Das ist dein Traum?
Das wäre eine Option, mal darüber nachzudenken. Wahrscheinlich würde mir furchtbar langweilig werden nach 3 Stunden, aber irgendwie die Vorstellung ist schön.
Aber wenn man sagt, ohne fließend Wasser, ohne Strom, dass man das sozusagen alles selber macht, ist das so für dich so ein Back to the Roots? Also bist du auch jemand, der so diese Einklang, was ja auch so ein bisschen das Motto eurer Firma ist, mit der Natur braucht?
Mhm, ja, das brauche ich. Und das merke ich auch, wenn ich zu viel unterwegs bin und zu viel in Städten bin, dann habe ich irgendwann so das Gefühl, habe ich so eine Unruhe und denke mir, was ist denn los mit mir? Wo kommt dieses Gefühl her? Und dann weiß ich wieder, ich muss in den Schwarzwald, ich muss da spazieren gehen, am besten auch barfuß durch den Wald laufen. Und dann bin ich wieder in meinem Zen.
Also keine Landflucht, sondern eine Stadtflucht finde ich hier. Ne? Also raus aus der Großstadt.
Raus aus der Stadt.
Ja, aber ich kann das ja verstehen. Ich glaube, dass die Geschwindigkeit und dieser Druck, der ja auch in Großstädten herrscht, einen manchmal auch so ein bisschen vom Weg abkommen
lässt. Absolut, und er ist so unnötig. Alle in der Stadt haben immer Druck und Stress und Straße überqueren und da kam der Zug zu spät und dies, das. Das sind so unnötige Stressfaktoren irgendwie. Also ich brauche die nicht mehr. Ich habe lang genug in vielen großen Städten dieser Welt gelebt und so, ich bin über diesen Punkt hinweg.
Schön, dass du das sagst.
Ich freue mich über den Wald und über Vögelchen und über Rehe, die ich sehe und solche Dinge.
Wenn ich könnte, würde ich mir für alle Working Moms wünschen, dass
sie genauso anerkannt werden wie alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eben keine Kinder haben und dass sie endlich nicht mehr Mitarbeitende zweiter Klasse sind.
Das finde ich großartig. Ich würde da gerne gleich mit dir noch detailliert darüber sprechen, auch vor allen Dingen über den Einfluss deiner Großmutter, weil meine Mutter auch immer arbeitend war und ich vor allen Dingen in den Teenagerjahren mitbekommen habe, welche Hürden sie da nehmen musste und wie hart sie auch angegangen wurde.
Ja.
Aber das vertiefen wir gleich noch einmal. Wenn ich könnte, würde ich an einem freien Tag.
Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Entweder in der Hängematte liegen oder 5 Stunden wandern gehen.
2 Punkte, über die ich gerne mal mit dir ehrlich sprechen möchte. Ist es nur eine romantische Vorstellung, dass man in einer Hängematte wirklich schlafen kann?
Ich habe neulich rausgefunden, nämlich in Mexiko, dass es tatsächlich Hängematten gibt, in denen man schlafen kann.
Es gibt sogar mit so einem Moskitozelt oben drüber.
Total geil, ja. Also wir haben die nur leider in Deutschland nicht. Falls es jemanden gibt, der hier zuhört, der Zugang zu geilen Hängematten hat, let me know. Ansonsten habe ich den nur in Mexiko gesehen bisher.
Okay, und wandern.
Ja.
Also richtig so richtige Hardcore-Wanderung oder eher entspannt?
Ja, kommt immer drauf an. Das ist echt eine Energiefrage. Also entweder lade ich mich auf mit langsamem Spazieren und eher so Lustwandeln vielleicht, ist das richtige Wort. Oder schon auch Hardcore-Wandern und Klettersteig und so.
Cool. Finde ich auch großartig, die Berge. Obwohl ich ein Meertyp bin, Berge haben auch etwas, also von der Dimension und vor allen Dingen dieses Gefühl, wie klein man eigentlich ist, ja, ne, im Gegensatz zu dem, was um einen rum ist.
Ja.
Ich würde gerne über deine Großmutter sprechen. Mhm. Eine beeindruckende Frau, die 1959 die Börlind GmbH gegründet hat. Mhm. Also vor langer Zeit. Mhm. In einer Zeit, in der das, glaube ich, nicht selbstverständlich war, dass eine Frau sowas überhaupt machen kann.
Ja.
Jetzt bist du Co-CEO, ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung, gemeinsam mit deinem Bruder. Würdest du jetzt rückblickend sagen, der Weg war sozusagen ein bisschen vorherbestimmt oder bereits geebnet für das, was du jetzt machst?
Ja, mit Sicherheit. Also klar, wenn man in einer Unternehmerfamilie aufwächst und mit dieser Idee von Naturkosmetik so früh in Kontakt kommt, dann liegt es schon ein bisschen auf der Hand, dass man sich für dieses Thema interessiert oder zumindest mal tiefer reinschaut. Ich dachte irgendwann, vielleicht ist es zu offensichtlich und zu naheliegend und ich finde das irgendwie, da muss es ja vielleicht noch was anderes geben und habe ein paar andere Sachen ausprobiert, sowohl jobmäßig wie auch diverse Praktika während des Studiums. Und kam irgendwann drauf, nee, im Familienunternehmen zu arbeiten ist das Geilste, Naturkosmetik ist das Beste und also schöner geht's nicht.
Würdest du in Anbetracht dessen, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass man, das ist ja auch komisch, das ist vielleicht auch ein gesellschaftlicher Druck, ne? Es gibt ein Familienunternehmen und man will selber vielleicht ausbrechen, weil man sagt, warum, ne? Ich will lieber was völlig anderes machen. Hast du irgendwann gemerkt, das ist etwas, was von außen auf dich sozusagen gepresst wird oder getragen wird? Oder war das für dich dann einfach eine ganz einfache Entscheidung?
Einfache Entscheidung, ja. Also ich hatte nie den Druck und ich glaube, das hat es mir einfacher gemacht, sonst hätte ich wahrscheinlich eher mit Gegendruck reagiert. Ich hatte nie den Druck, von meinen Eltern oder von meinen Großeltern ins Unternehmen einsteigen zu müssen. Ich wusste nur, es gibt theoretisch diese Option und es gibt da so ein Unternehmen. Und dann konnte ich das Leben und die Welt so entdecken, wie ich das machen wollte. Und irgendwann kam ich drauf so, da gibt's ja was. Was richtig gut ist.
Was bedeutet es dir denn, dass du in die Fußstapfen auch deiner Großmutter getreten bist und vor allen Dingen etwas machst, was ich eben gerade schon angesprochen habe, was zur Gründungszeit nicht normal war? Beziehungsweise Frauen mussten ja sich damals auch noch die Genehmigung ihres Ehemannes einholen, um überhaupt so einen Job auszuüben.
Ja. Was das mit mir macht, ja, das bringt mich schon so ein bisschen auf so eine Mission, weil ich kann ja den Traum meiner Oma weiterträumen und weiterleben und ganz viele Dinge, die heute selbstverständlich sind, dass Frauen ein eigenes Konto eröffnen dürfen, dass Frauen einen Führerschein machen dürfen und so weiter, das hatte meine Oma alles nicht und sie musste dafür schon sehr hart kämpfen und deswegen gibt es schon viele Dinge, von denen ich weiß, dass die für sie nie selbstverständlich waren, die ich auch immer wieder hochholen, immer wieder zeige, schaut mal, so weit sind wir gekommen, aber wir sind nicht so weit gekommen, um nur so weit zu kommen. So, da fehlt noch richtig viel und da ist noch richtig viel, viel Arbeit, damit Frauen tatsächlich gleichberechtigt sind.
Hat sie sich darüber vor eurer Familie oder vor deinen Eltern und dir beklagt?
Nee, witzigerweise nicht. Ich habe auch meinen Vater neulich gefragt, ob ich das einfach nicht mehr in Erinnerung habe. Mein Vater hat gesagt, nee, das war für sie war so selbstverständlich emanzipiert, dass das für sie überhaupt kein Thema war. So Kontoeröffnung musste sie mein Großvater fragen, hat sie ihm das Schreiben hingelegt und hat gesagt, Walter, unterschreib mal. So, das war für sie irgendwie keine Hürde, sondern eher so also Papierkram, den hat jemand anderes gemacht. Und natürlich, sie war auch Working Mom, was in den 50er Jahren mehr als skandalös war. Das ist heute noch und damals unvorstellbar. Das war aber für sie nie ein Thema. Sie hat gesagt, mein Sohn ist bei meiner Mutter und bei meinem Mann und ich verkaufe Creme.
Ich würde gerne mal auch über meine Mutter in dem Zusammenhang sprechen, weil du es gerade gesagt hast, Working Moms waren ja noch in den 70er und 80er Jahren, auch in den 90ern, ist es ja immer noch schwierig, auch damals noch verpönt. Ja. Und ich weiß, dass meine Mutter, die hat in den Medien gearbeitet, ist Journalistin gewesen, hat viel für Verlage gearbeitet, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, dass die von ihren männlichen Kollegen wirklich klein gehalten wurde, ne? Und sie da extrem stark gegen angekämpft hat, aber dass eben auch Situationen gab und das hat sie auch immer offen ausgetragen, wo sie nachmittags auf der Terrasse saß oder in der Küche und geweint hat, weil sie sich gefragt hat, was soll das, ne? Ich bin genauso gut, wenn nicht sogar besser. Ist das für dich auch das Gefühl, das du mit dir trägst? Weil es hat ja manchmal bei meiner Mutter nicht und bei dir auch nicht, so eine Art Verbitterung auch, ne? Dass man noch mehr versucht zu tun, um gegen anzukämpfen. Musst du dich da zügeln oder ist es etwas, was natürlich aus dir wächst, weil du wirkst auf mich total, sag ich mal, bodenständig, aber auch ganz selbstbewusst, ohne dass es jetzt so überbordend ist. Weißt du, was ich meine?
Vielen Dank.
Nein, du ruhst so in dir selbst.
Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Die Frage ist, ob du das Gefühl hast, dieser Antrieb, den deine Großmutter auch hatte und meine Mutter auch, ne, besser zu sein, gegen diese ganzen Hindernisse anzukämpfen, dass das immer noch in dir drin ist, dass du kämpfst?
Ich glaube schon, dass ich an manchen Stellen eine andere Wahrnehmung für habe in der Frage, wen befördert man, wie bewertet man die Leistung von Mitarbeitenden, ob Männern oder Frauen. Wie viel Anerkennung bekommen Frauen von mir, die arbeiten, obwohl sie Kinder haben oder weil sie Kinder haben? Egal auf welcher Hierarchiestufe das ist. Also ich glaube schon, dass ich eine andere Wahrnehmung dafür habe, weil ich eben so aufgewachsen bin, weil ich so geprimed bin, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob ich härter zu mir selbst bin, ich glaube es fast nicht. Vielleicht in der Schwangerschaft, ja, weil in der Schwangerschaft haben mir viele nicht zugetraut, dass ich den Job weitermachen kann, weil es mir schlecht ging eigentlich in allen Schwangerschaften. Ich bin viel international gereist damals und ich glaube, da habe ich den Bogen einfach überspannt, um allen zu zeigen, dass ich es doch kann. Da hätte ich auch einfach mal so die Geschwindigkeit rausnehmen können und sagen, ja, es ist mir zu viel.
Ja, aber es ist ja eigentlich völlig absurd, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Also du bist schwanger, du erwartest ein Kind und trotzdem hast du das Gefühl, du musst zeigen, dass du es kannst.
Ja.
Ne? Also es ist ja, alleine wenn man sich das jetzt nochmal im Nachhinein, es ist ja auch alles gut gegangen, aber im Nachhinein nochmal vor Augen führt, meine Mutter auch, ne? Drei Kinder gekriegt, die ganze Zeit gearbeitet, wurde auch belächelt, ne? Weil wir dann jemanden hatten, der zu Hause geholfen hat, mein Vater auch gearbeitet als Arzt, also es war ja im Endeffekt nicht ein großer Druck, aber ich find's toll, dass meine Eltern beide sich selbst verwirklichen konnten und einigermaßen vernünftige Jungs großgezogen haben, muss man ja immer sagen.
Schöne Grüße an der Stelle.
Ja, aber bist du mit der Zeit vielleicht auch genügsamer geworden, jetzt durch die Position in dem Unternehmen, die du bekleidest und auch in der, sag ich mal, Koexistenz mit deinem Bruder?
Also ich glaube, was richtig ist und wichtig zu verinnerlichen, man kann nicht 100% arbeiten, 100% Mutter sein. Das geht de facto nicht. Und das versuchen, glaube ich, alle Mütter. Also ich kenne ganz wenige, die sagen, ich schaffe das nicht, beides zu 100%. Ich gebe viele Dinge an meinen Mann ab. Gerade, weiß ich nicht, Besorgung von Geburtstagsgeschenke für Freundinnen und Freunde von den Kids. Solche Sachen kann ich abgeben. Oder auch zum Friseur. Meine Mama geht mit den Kindern zum Friseur oder wie auch immer. Und ich glaube, es gibt viele Mütter, die sich da und den Druck machen und sagen, das muss ich alles auch noch selbst hinkriegen neben dem Job.
Aber glaubst du das, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, glaubst du, das ist ein gesellschaftlicher Druck?
Ja.
Und ein Druck, den Mütter sich auch selber machen, zu sagen, ich arbeite, aber ich muss trotzdem immer noch 100% auch in der Familie tätig sein.
Ja, und viele Mütter sagen ja dann, ja, aber mein Mann kann es ja nicht machen, weil der arbeitet ja. So, also Frauen haben da unheimlich viel Verständnis für die Männer und unheimlich wenig Verständnis für sich selbst. Und ich glaube, darüber sollten wir sprechen.
Definitiv. Über das Selbstverständnis der Frau im Kontext auch mit dem Mann.
Ja. Ne?
Und, aber ich habe das Gefühl, und das ist noch ein langer Weg, dass es zumindest anfängt, sich auch in der Beziehung zu verändern. Warum, und dann kommen wir auch gleich nochmal zu deiner Großmutter zurück, warum glaubst du zum Beispiel in skandinavischen Ländern ist diese Einstellung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeitgeberin und Arbeitnehmer lockerer und progressiver und auch verständnisvoller?
Ich glaube ganz einfach, weil die Kinderbetreuung besser geregelt ist. Und Mütter müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihre Kinder in die Kita geben, auch in einem jungen Alter, weil sie wissen, die Kinder sind gut aufgehoben. Und das ist leider in Deutschland nicht so häufig der Fall, dass Mütter mit gutem Gewissen sagen können, ja, mein Kind ist da gut aufgehoben und es ist in Ordnung, wenn ich nicht da bin, weil mein Kind in guten Händen ist. Ich glaube, da geht's schon los.
Da können wir, glaube ich, eine ganze Folge drüber sprechen, über das System von Kindergärten. Und da gibt es wirklich ganz großartige, aber genauso auch unser Schulsystem. Ja. Hat deine Großmutter dir vielleicht auch einen Rat mit an die Hand gegeben? Also gab es ein Gespräch zwischen dir und ihr, wo es auch um die Ausrichtung des Unternehmens und deine Perspektive ging oder den Wunsch, was du gerne machen möchtest?
Ich glaube, dafür, dass meine Großmutter so, ja, so eine Geschäftsfrau durch und durch war, war sie auf der anderen Seite auch unheimlich idealistisch und hat immer gesagt, Alicia, du musst machen, was du liebst und wofür du brennst. Das hat man bestimmt schon ganz oft irgendwo gelesen, nur wenn es die eigene Oma zu einem sagt, hat es nochmal einen anderen Impact. Und sie hat immer gesagt, dass es so viel Arbeit, so ein Unternehmen zu führen und so eine Marke zu führen, du musst das lieben, sonst geht dir die Energie dafür aus. Und das stimmt auch. Das kann ich jetzt nach, ich weiß nicht, 10 Jahre bin ich im Unternehmen, seit 4,5 Jahren Geschäftsführerin. Ich weiß genau, was sie meint. So, ich habe die Momente mit Kundinnen und mit Kunden, wenn die mir sagen, hey, ich habe das richtige Produkt gefunden und jetzt bin ich selbstbewusster und gehe fröhlicher in die Welt raus, weil ich mich wohler fühle in meiner Haut. Das sind die Momente, die mir auch wieder so Kraft geben. Und das ist, glaube ich, so die Balance, die man finden muss zwischen ganz harten Number-Crunching und eben dem Idealismus dahinter zu sagen, cool, das macht was mit den Leuten, das berührt die Menschen irgendwie und ich kann irgendwie was dazu beitragen.
Würdest du sagen, also sie hat ja ihren Traum gelebt.
Ja.
Würdest du sagen, du lebst ihren Traum neu interpretiert oder ist es der Traum von Alicia, den du lebst?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich lebe meinen Traum und ich habe das große Glück, dass das dass sich das komplett überschneidet mit dem Traum, den meine Großmutter gelebt hat. Genauso wie auch den Traum, den mein Vater gelebt hat. Meine Eltern ist ja, wie gesagt, ein Familienunternehmen. Und ich habe einfach das große Glück, dass die sich ziemlich entsprechen.
Hast du dir jemals im Kopf zurechtgelegt, was dein Traum ist als Ziel? Oder verändert sich dieser Traum auf dem Weg, den du gerade gehst?
Ich glaube, der Traum lässt sich recht einfach zusammenfassen oder in ein Bild fassen. Wir sind ein kleines Naturkosmetikunternehmen aus dem Schwarzwald und wir spielen mit allen großen Kosmetik-Weltkonzernen in der Parfümeriewelt, so im Reformhausmarkt und in den Online-Onlys und so weiter, spielen wir überall mit. Und es ist so ein klassisches David-gegen-Goliath-Ding. Wir sind immer die Kleinsten. Wir sind immer diejenigen, die nicht aus London, Paris, Rom kommen, sondern eben aus dem Schwarzwald. Und mein Traum ist, dass wir es als kleines, mittelständisches Familienunternehmen auch schaffen, da oben weiterhin mitzuspielen und dann, dass ich ein gesundes Unternehmen an die nächste Generation weitergeben kann. Und aktuell sieht es ganz gut aus.
Aber ist das schwierig, weil du gerade diesen Kampf David gegen Goliath ansprichst und vor allen Dingen, wenn man sich mal draußen anguckt, welche Firmen, egal in welchem Bereich, sage ich jetzt mal, Marktführer sind oder Marktführerinnen, um das mal in beide Geschlechter aufzuteilen, ist es schwieriger geworden für ein mittelständisches Unternehmen, die eigene DNA und den eigenen Traum zu verwirklichen oder kommt rechts und links? Also es wird ja mit harten Bandagen gekämpft. Es geht ja nicht immer nur um eine Übernahme, sondern manchmal auch, wie verhält man sich im Markt?
Also wir sind heute unter den Top 10 größten Skincare-Brands, also im selektiven Markt, sprich nicht im Drogeriebereich und nicht im Mass-Market, sondern eben in der Parfümeriewelt sind wir den Top 10 Brands, was mich schon mal ganz schön stolz macht.
Absolut. Glückwunsch.
Vielen Dank. Und ist es schwieriger, da zu wachsen oder da zu bestehen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, jede Zeit hat so ihre Herausforderungen. Vielleicht haben wir es sogar einfacher, weil die Menschen was Echtes suchen und was Wahres suchen und eine echte Geschichte dahinter irgendwie sie berührt. Oder hinter dem Markennamen Annemarie, also Annemarie Berlin steht der Vorname von meiner Oma. Und vielleicht ist das ein bisschen more mehr relatable als halt, weiß ich nicht, ein Milliardenkonzern, der da dahinter steht, hinter den Kosmetikprodukten.
Der vielleicht auch keine Seele hat in dem Sinne, ne?
Weiß ich nicht, so weit würde ich jetzt gar nicht
sagen.
Nein,
nein, das ist vielleicht jetzt auch hart formuliert in der Sekunde, aber ich glaube, aber das ist ja auch sehr spannend, weil man das ja auch, finde ich, ein bisschen auf die Gesellschaft projizieren kann allgemein.
Das stimmt,
ne? Dass wir ja das Gefühl haben, also das ist ja wie der klassische Tante-Emma-Laden, über den man immer spricht, wo du die Verkäuferin oder den Verkäufer kennst und bieten dir noch extra was an und du hast einen kleinen Schnack im Gegensatz zu den großen Ketten. Wo es ja alles immer anonymer abläuft. Hast du auch das Gefühl, dass durch das, was ihr macht, auch als Unternehmen mit euren Angestellten, dass sich da auch so eine Familie draus entwickelt? Also, dass ihr durch eure Arbeit und durch eure ArbeitnehmerInnen das auch ausstrahlen könnt?
Ich denke schon, ja. Also es ist natürlich, wenn man David gegen Goliath sich das Bild nochmal rausholt, da kämpfen wir natürlich gegen die ganz Großen. Und das schweißt natürlich auch zusammen. Das schweißt natürlich auch mit den Berlindianerinnen und Berlindianern zusammen. Wir sind auf einer Mission, ja. Wir wollen allen zeigen, dass wir das schaffen, dass wir das können und dass man es auch als Familienunternehmen schaffen kann. Sprich, wir haben keine Geldgeber, wir haben keine Investoren, die uns, weiß ich nicht, wenn wir nach Geld fragen, irgendwie 10 Millionen überweisen, was wir in Werbung stecken können. Das funktioniert so bei uns nicht. Wir müssen das Geld wirklich verdienen, bevor wir es wieder ausgeben können. Ganz klassisch und auch ein bisschen schwäbisch vielleicht. Ja, und natürlich schweißt das zusammen, weil jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin muss natürlich auch Unternehmerin sein, Unternehmer sein. Sonst kommst du einfach mit den Mitteln nicht zurecht. Ja? Du musst die so gut wie möglich einsetzen.
Kommen wir zum Unternehmerdasein nochmal, weil wir haben ja schon über das Familienunternehmen gesprochen und auch darüber, dass es für dich nicht unbedingt selbstverständlich war, dass du in dieses Unternehmen reinwächst, obwohl es dann irgendwann ja für dich auch relativ klar war, weil das ja auch etwas Tolles ist, in einem Familienunternehmen zu arbeiten. Es gibt ja immer auf der anderen Seite auch die gehässigen Aussagen, die sagen, ja, Familienunternehmen, ach, die Alicia hat dann irgendwie kurz bei Papa angerufen oder bei Oma oder bei Opa und dann war es klar, dass du diesen Job machst, aber das ist ja absolut nicht so und das ist ja auch gemein, ne? Das ist ja dieser klassische Neidfaktor. Erzähl mal ganz kurz, wie auch dein Weg war.
Ich habe vor 10 Jahren angefangen, bei Berlin zu arbeiten als Trainee. Das heißt einmal alle Abteilungen durchlaufen, alle Prozesse kennengelernt, alle Mitarbeitenden kennengelernt. Bin dann im HR-Bereich gelandet, weil auch das ist klassisch Familienunternehmen. Damals fiel die HR-Leitung aus und habe ich das übernommen. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee war im Nachhinein.
Warum?
Man muss da schon relativ viel wissen, damit die Leute pünktlich am Ende des Monats ihr Geld bekommen. So, und es war halt wirklich eiskaltes Wasser, in dem man dann schwimmen muss. Aber es gibt ja Menschen, die...
Aber du bist ja zum Glück oben geschwommen, ne? Sonst wäre es ja anders ausgegangen.
Ja, genau. Und dann bin ich irgendwann in den Vertrieb oder habe den Vertrieb international übernommen. Bin da eben auch viel gereist, habe die Distributeure kennengelernt in 34 Ländern, habe versucht zu verstehen, wie die Märkte funktionieren. Jeder Kosmetikmarkt ist natürlich anders. Die Kundinnen und Kunden kaufen an anderen Stellen ein oder wollen andere Produkte oder legen auf das Wert darauf, wie der Tiegel, wie das klingt, wenn der Tiegel geschlossen wird. Oder bei anderen ist es die Außenverpackung. Wieder andere wollen die harten Claims drauf haben. Also man muss da auch so ein bisschen lernen. Und dann habe ich irgendwann den nationalen Vertrieb übernommen. Sprich, das sind knapp 100 Leute in Deutschland, Österreich und dann kam irgendwann das Finanzen, sprich Controlling und Finanzbuchhaltung dazu und irgendwann Private Label und dann irgendwann die Geschäftsführung zusammen mit meinem Bruder.
Auch eine spannende Konstellation. Ja. Ich liebe meine Brüder abgöttisch, aber wenn ich mir vorstellen würde, ich muss mit denen zusammen ein Unternehmen leiten, wird es da, glaube ich, ein bisschen Knatsch geben. Aber Familienunternehmen und dann auch noch die Co-Geschäftsführung zu übernehmen mit dem Bruder, das ist schon mal ein ganz schöner Schritt, oder?
Das ist witzigerweise die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, so ab 12 Uhr an der Bar, so bei, weiß ich nicht, irgendwelchen Events, auf denen ich bin. Sagen die Leute, sag mal wirklich. Klappt das echt, mit dem Bruder zusammenzuarbeiten? Da gibt's doch bestimmt Sachen, die nicht klappen.
Ja, logisch, aber die gibt's ja überall.
Ja, aber es funktioniert gut, also mega. Mein Bruder und ich, wir haben relativ früh gesagt, wir machen es nur miteinander. Also alleine wollten wir gar nicht, das war nie unser Anspruch. Zum einen macht's gemeinsam mehr Spaß, zum anderen haben wir Talente, die sich ergänzen und Schwächen, die sich ausgleichen. Und das hat gut, also es hat schon immer gut geklappt. Seit 10 Jahren arbeiten wir zusammen, seit 4 Jahren eben als Co-Geschäftsführer. Seit 5 Monaten ist noch ein dritter Geschäftsführer mit dabei. Auch das klappt super. Also es gibt eben nicht dieses Schwarz-Weiß und mit Brüdern ist immer eine schlechte Idee oder mit Schwestern oder mit Geschwistern, das klappt nicht. Es kommt wie immer auf die Menschen an. Und in unserem Fall klappt es mega und da bin ich ja auch sehr happy drüber.
Ja, aber das ist ja, es gibt so viele Sprüche, die mach niemals Geschäfte mit Freunden oder der Familie. Ja. Ne, es gibt ja für alles eine Interpretation und für alles etwas Falsches. Aber mein ältester Freund leitet auch das Familienunternehmen mit seinen beiden Brüdern und die fahren zusammen in Urlaub, die fahren zusammen weg, ja. Die treffen sich, also die sind ständig aufeinander, ne?
Ja.
Also ich glaube, das hängt ja immer von der Familie.
Absolut.
Alicia, willkommen zu einer weiteren Rubrik, die nennt sich Was wäre wenn?
Mhm.
Was wäre, wenn du eine Woche in einem anderen Beruf arbeiten müsstest? Welchen würdest du machen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde als Bäckerin arbeiten. Oder irgendwas.
Weil du es liebst, früh aufzustehen.
Ja, ich habe Kinder.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass du es liebst.
Zumindest bin ich es gewohnt. Bäckerin fände ich schön oder auch Floristin. Ich glaube, Floristin wird mir auch Riesenspaß machen. Ich mag Blumen einfach super gern und ich verbringe zu wenig Zeit mit Blumen, wenn es, wo wir gerade drüber sprechen.
Ist ja auch sehr kreativ.
Ja, vielleicht, ja.
Als Floristin.
Das duftet auch so schön und ich glaube, das würde ich machen. Ich mag andere Menschen sehr gerne, das heißt auch im Verkauf stehen und mit anderen Menschen quatschen und über Blumen sprechen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, vielleicht mache ich das mal.
Hast du ein Hobby, das in diese Richtung geht? Also Bäckerin oder Floristin?
Nee.
Nee? Gerne.
Aber gut, dass wir drüber sprechen.
Ja. Aber es ist ja schön. Also ich finde Floristin, also ich finde das auch beeindruckend, wenn du in so einen Blumenladen reingehst, ja. Der Duft, die Farben, ja. Das ist schon extrem ja. Positiv.
Ja.
Und beim Bäcker auch. Das
ja.
ist total nett, da morgens rein. Ich hatte einen in der Grundschule, dessen Vater die Bäckerei um die Ecke von unserer Schule gemacht.
Ach, mega.
Da kommen wir dann immer morgens hin. Gehen und uns unsere Brötchen holen. Was wäre, wenn keins deiner Kinder die 4. Generation im Unternehmen sein möchte?
Kein Problem. Die dürfen alle machen, was sie wollen, was ihnen gefällt. Wenn sie es lieben, dann sollen sie es tun. Wenn sie es nicht lieben, dann müssen sie was anderes machen.
Was wäre, wenn du keine Lust gehabt hättest auf Naturkosmetik und Familienunternehmen? Wo wärst du dann jetzt vielleicht? Außer in der Bäckerei.
Oder im Blumenladen.
Ja.
Ja, wahrscheinlich dort. Oder ich hätte wahrscheinlich ein eigenes Unternehmen gegründet. Wahrscheinlich auch in der Naturkosmetik.
Ja?
Ja, ich liebe das. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als Naturkosmetik zu machen und Leute damit glücklich zu machen. Die Leute strahlen, Menschen sind glücklich, wenn sie das Richtige für sich gefunden haben. Und ich wüsste gar nicht, warum ich irgendwas anderes machen hätte sollen oder wollen. Nö. Ich hätte wahrscheinlich ein eigenes Unternehmen gegründet. Wahrscheinlich mit meinem Bruder zusammen.
Sehr schön. Aber ist das etwas, was deine Eltern und auch deine Großeltern euch auch mitgegeben haben, dass man selber machen muss oder sollte oder kann?
Vielleicht ist das richtig, ja. Dass man selber machen kann und dann auch muss und dann auch soll, ja.
Ja?
Ja, ist richtig.
Aber ich finde das finde ich immer ganz spannend, auch mal rauszufinden, wie da die Konversationen auch gewesen sind. Also wenn man Träume hat als Teenager oder dann nach der Schule, wie war das dann bei euch in der Familie? Also wenn du mit deinen Eltern und deinem Bruder und vielleicht auch deinen Großeltern darüber gesprochen hast, was war sozusagen der Tenor dessen?
Ich glaube, der Grundtenor war immer, zum einen tu, was du liebst und zum anderen mach es. Red nicht so lang drüber, mach es. So, die ganzen Probleme, die man sich vorher ausmalt und vorstellt und überlegt, wie man sie abwenden könnte, das bringt nichts. Man muss es tun, sonst weißt du nicht, welche Probleme es wirklich gibt.
In Hamburg sagt man ja nicht lang schnacken, Kopf in Nacken.
Genau, ne? So, ja.
Also, ja, aber das finde ich auch gut. Ich glaube, das ist ja, dass ganz viele Menschen ja auch darauf warten und das ist ja immer diese Krux mit Träumen, dass sie darauf warten, dass die Träume erfüllt werden.
Das passiert nicht. Ja.
Nee, das passiert nicht. Also siehst du auch so. Ne? Ich,
ja.
ich glaube, und das klingt immer so doof, aber ich glaube schon, dass es so eine Art Weg gibt, aber dass man im Positiven provozieren muss, damit es auch passiert.
Ja. Im Englischen sagt man, luck favors the brave. Und das ist am Ende, wenn du dem Glück nicht die Chance gibst, irgendwie, dass es an der richtigen Zeit, zur richtigen Stelle da ist, dann wird es halt auch nicht passieren. Du brauchst Glück für alles, was du tust, aber du musst halt schon auch echt ein paar Meter rennen und erstmal machen, bevor das Glück dir in den Schoß fällt.
Was wäre, wenn du jetzt in Rente gehen würdest? Wie verbringst du deine Zeit? Weißt du was? Ich habe gerade eine Idee.
Ja.
Du machst einen Bäckerei-Blumenladen.
Auch cool.
Du machst so morgens verkaufst du richtig coole Brötchen und Brot.
Ja.
Und dann kannst du für jede Frau, jeden Mann, jeden Menschen einen Blumenstrauß dazu packen.
Ja.
Die können sie dann mit nach Hause nehmen. Und danach wirst du einen Blumenladen.
Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht mache ich das in meiner Rente. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber wenn es soweit ist, dann sage ich Bescheid. Dann kommst du vorbei.
Ja, ja, logisch.
Dann in die Sonne und dann laufen die Katzen so zwischen den Beinen rum und wir trinken unseren Kaffee und schauen die Blümchen an und essen Brezel. Brezel ist ein wichtiges Kulturgut, wenn man aus Schwaben kommt.
Ja, siehst du, und ich setze mich, da musst du aber mir so einen Barhocker und so einen Bartisch an die Seite stellen und ich begrüße dann immer alle. Ich sage dann, schönen guten Morgen, Frau Schmidt, schön, dass Sie da sind. Tolles Kleid haben Sie heute an, wunderbar. Und wenn die dann, können die mit mir so Konversation führen.
Dann bist du der Guten Morgen, Steven.
Ich bin der Guten Morgen, Steven. Bin ich total gerne.
Gut, das gefällt mir.
Aber hast du dir mal überlegt, also was dein Traum wäre? Also manchmal hat man ja diesen, das ist ja auch so ein klassisch deutsches Denken. Ne? Mhm. Du arbeitest, gehst in Rente und dann genießt du das Leben. Ist das auch ein Motto, nach dem du verfährst?
Nee, ich genieße das Leben jetzt und zwar in vollen Zügen. So, ich habe es aber auch einfach, weil ich Menschen gerne mag, weil ich gerne mit Menschen bin. Und ob ich in der Bahn sitze oder im Flugzeug oder im Café, egal wo, ich quatsche auch immer mit allen. Und das gibt irgendwie so eine Horizonterweiterung. Und das ist so Leben genießen, das ist so im Jetzt sein und eben nicht das am Handy irgendwas daddeln oder noch schnell die E-Mail beantworten. Ich glaube, so ein bisschen den Horizont aufmachen und mit Menschen sprechen, das gibt mir ganz viel. Und ich glaube, das ist für mich viel im Hier und Jetzt sein und das Jetzt genießen. Und das mache ich gerne, ja.
Gibt es da auch einen Traum für dich? Also wie du dir dein Leben in 20, 30 Jahren vorstellst, wo du sitzt, wie du es machst, also der Schwarzwald?
Der Schwarzwaldhof ist es.
Ja, also ein richtiger, also ihr lebt jetzt auf einem Hof oder ist das die Perspektive?
Das ist die Perspektive.
Mit ganz vielen Tieren?
Ja, weiß ich nicht. Da muss ich nochmal gucken. Also irgendwie so, klar, Katzen und Hunde musst du haben, das ist keine Frage. Hühner
musst auch. Du haben, ja. Katze und Hunde?
Ja, klar.
Okay.
Ja, klar. Sonst laufen die ja dann zwischen den Füßen rum und so, zwischen den Beinen, wenn man so sitzt und den Kaffee trinkt. Hühner ist, glaube ich, auch eine schöne Sache. Ja, ich muss mal gucken. Oder ich reise einfach nur mit meinem Mann irgendwie noch ein bisschen. Ich habe mal 6 Monate Backpacking gemacht, so zwischen Studium und Arbeit. Und da habe ich schon ganz viel gesehen von der Welt. Und das Problem ist ja, je mehr du siehst, desto mehr weißt du, dass du nichts gesehen hast.
Gibt es da einen Ort, der für dich so ein Traumort ist?
Es gibt so viele. Ob das, ich weiß nicht, selbst Kathmandu hat irgendwie so Zauber. Flecken, also ob das Nepal ist oder Myanmar.
Warst du in Nepal?
Mhm. Oh. Oder Myanmar, Indonesien, Australien, Peru. Es gibt so viele Orte, so viele nette Menschen an diesen Orten. ich habe nicht so einen Sehnsuchtsort, weil wenn ich den hätte, dann wäre ich schon dort gewesen. So, ich halte nichts davon zu sagen, one day. Schaffe ich es da mal hin, sondern ich mache es jetzt, wenn ich es will.
Was ich so schön finde, ist, was du gerade gesagt hast, und das ist, glaube ich, etwas, was heutzutage auch manchmal fehlt, dass man sich öffnet, bewusst ist, sich dessen bewusst ist, was um einen rum passiert, weil das ist das, was mir auch total Hoffnung gibt. Weil wir in Zeiten leben, wo wir das Gefühl haben, es wird alles düsterer, es wird alles dunkler, es wird alles aggressiver und schlimmer. Und wenn man sich dann aber anguckt, wie die Menschen sind und wie die sich benehmen und wie toll das eigentlich ist auch. Das sind so Sachen, die mich immer fröhlich stimmen.
Ich glaube, das Problem ist, wenn wir anfangen, über Menschen in der Zeitung zu lesen, dann wird es schwierig. So, wir sollten selbst die Menschen kennen und sehen und hören und verstehen. Und da sind so viele schöne Geschichten, die einem Menschen frei von der Leber weg erzählen oder schöne Momente, die man erlebt. Oder ich weiß nicht, ich habe meinen Geldbeutel noch nicht verloren. Kommt jemand nachgelaufen, bringt mir meinen Geldbeutel. So, solche Sachen. Und wenn du nur in der Zeitung von Menschen liest, dann liest du nur das Negative. Ich glaube, wir sollten alle mal wieder uns bewusst machen, dass wir unsere Realität selbst schaffen. Und wenn ich nur das Negative über Menschen in der Zeitung lese oder in Fernsehsendungen sehe und vergesse, wie viele coole, spannende, außergewöhnliche, inspirierende Menschen da draußen rumtun. So, ich glaube, das sollte einen kleinen Shift geben.
Definitiv. Und ich würde jetzt gerne trotzdem einmal den Shift zurücknehmen, weil dieser positive Shift muss auf jeden Fall stattfinden. Und es gibt, finde ich, viel mehr tolle Menschen als doofe Menschen. Trotzdem gibt es ja auch in der Welt, in der wir leben, immer wieder diesen sogenannten Shitstorm. Mhm. Diesen Begriff, den sage ich mit ganz viel Brechreiz im Gemüt, weil ich das sehr schwierig finde. Und mittlerweile ist das so eine Art Ausdruck, wenn irgendetwas nicht läuft, dann ist es immer gleich ein sogenannter Shitstorm. Mhm. Ihr habt das ja auch gerade erst sozusagen in Anführungszeichen abbekommen, obwohl ich den Kontext immer noch nicht verstehe, warum sich Leute darüber aufregen. Ja. Vielleicht ganz kurz mal, und du korrigierst mich, wenn das nicht richtig ist. Und zwar geht es um ein Video, wo ein Mann zeigt, wie man sich richtig den Lippenstift aufträgt.
Ja. An sich selbst.
Also ja, an sich selbst, genau. Mhm. Was wäre überhaupt kein Problem ist. Also vor allen Dingen nicht in dieser Zeit und in der Dekade, in der wir leben. Wie, also ihr habt euch ja was dabei gedacht, verständlicherweise. Mhm. Und wie seid ihr mit dieser, also habt ihr diese Reaktion erwartet? Also wusstet ihr, ihr provoziert dadurch, aber habt nicht mit der Art und Weise der Reaktion gerechnet? Wie würdest du die Situation aus deiner Sicht beschreiben?
Also wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, wir stellen Lippenstift her. So. Lippenstift in verschiedenen Farben, die man mit verschiedenen Techniken auftragen kann. Für alle, die nicht jeden Tag mit Lippenstift zu tun haben. Und wir arbeiten mit einem Make-up-Artist zusammen, der bei Instagram ein Reel gedreht hat, um zu zeigen, wie man den Lippenstift am besten aufträgt, dass er am besten hält. So, ich habe das Reel gesehen, fand's schön, hab's geliked, hab's kommentiert. So, und dann passieren verschiedene andere Sachen im Leben und so, und ist wieder raus aus der Bubble. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen von einer Mitarbeiterin, die gesagt hat, Alicia, da passiert irgendwas, beziehungsweise ging an einen großen Verteiler so, hey, da passiert irgendwas, diese Kommentare darunter machen mich fassungslos. Ich so, was ist denn los? Drunter geguckt. Und dann habe ich gesehen, mit welcher Wut und mit welchem Hass die Menschen nicht nur dieses Video, sondern den Make-up-Artist beleidigt haben, dann die Marke beleidigt haben, gesagt haben, ich folge euch nicht mehr, ich kaufe nie wieder bei Annemarie Berland. Wie könnt ihr denn diesen Woken-Scheiß promoten? Und ich habe ehrlicherweise, ich hab das überhaupt nicht kommen sehen. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe mit meinem Bruder gesprochen und habe gesagt, kannst du dir vorstellen, was da gerade los ist? Und das war der Moment, in dem mein Bruder und ich das aufgegriffen haben. Und natürlich haben wir es dann kommentiert und darauf hingewiesen, dass es kein Thema ist, wenn Männer sich die Lippen schminken und dass offensichtlich jeder sich schminken darf oder nicht, wie er möchte. Dann habe ich einen LinkedIn-Post dazu gemacht und dann, halt, um über dieses Thema zu sprechen und aufmerksam zu machen und auch irgendwie, ich war so betroffen, ich wollte mal hören, ob die anderen sowas schon erlebt haben. So, und long story short, es hat lange gedauert, also ich weiß nicht, 3-4 Tage, bis wir irgendwann, ich sag mal, die Love Army mobilisiert hatten, weil wenn einmal so ein Shitstorm losbricht unter so einem Video, fühlen sich ja alle plötzlich sicher da, oder viele sicher, da auch drunter zu schreiben. Ist ja ekelhaft, geht ja überhaupt nicht und widerlich. Und auch eine ganz neue Dimension für mich war dieses umgekehrte, absurde Emanzipationsding. Im Sinne von, Frauen haben sich das hart erarbeitet, dass sie Lippenstift tragen dürfen. Jetzt müssen sogar selbst Männer noch in diese letzte Bastion vordringen. Also es war wirklich an Unsinn irgendwie nicht zu übertreffen. Und es war das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe, auch in dieser Bösartigkeit. Ich habe dann noch lange noch mit dem Make-up-Artist geschrieben und irgendwie ihm nochmal so viel Liebe wie möglich irgendwie gegeben, um dass er weiß, dass er da nicht alleine ist. Und ich meine, ich stelle mir nur vor, man muss da jeden Tag mit sowas umgehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus deiner, du kennst das auch, okay, ein betroffenes Nicken, ja.
Ja, also das ist ein Thema, und was mich immer wieder genauso fassungslos macht wie dich, weil das, was ich abbekomme, ist ja auf mich persönlich gerichtet. Ne? Und die größte Gefahr, die da entstehen kann, ist, dass man es wirklich auch persönlich nimmt. Mhm. Ich glaube, es ist eine große Lüge, wenn man mit Leuten spricht, die sagen, das lasse ich nicht an mich ran. Das hinterlässt immer Spuren in irgendeiner Art und Weise. Du kannst es ja gar nicht wegschieben, weil es manchmal in der Bösartigkeit und der Art und Weise, wie sie auf dich zielen, völlig absurd ist. Es gibt da, glaube ich, zwei Unterschiede, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um mit sowas umzugehen. Nummer eins, wenn das auf mich geht, irgendwann lasse ich das nicht an mich ran. Ich habe auch gelernt, diese Interaktion mit diesen Idioten, ob männlich, weiblich, divers, ist mir völlig egal, gehe ich gar nicht ein, weil die zu nichts führt. Ja. Weil entweder wird es noch aggressiver und noch mehr unter der Gürtellinie. Oder, was auch ganz häufig passiert, ist, oh, ich habe das gar nicht so gemeint, es tut mir leid.
Ach, krass.
Ne? Also, weil wenn ich dann sage, wenn das steht, ich finde dich total scheiße, du bist der schlechteste Moderator auf diesem Planeten, dann sage ich, fein. Ne? Also, ich habe ja nicht gesagt, dass du mich mögen musst. Ich finde nur zwei Sachen daran interessant, und das ist ja bei euch auch so gewesen, sich die Mühe zu machen, deinen Post zu lesen und darauf zu reagieren, bedeutet ja, dass sich jemand hinsetzt und das liest und aktiv etwas damit macht. Und dann denke ich immer so, aus meiner Warte raus, wenn ich etwas doof finde, reagiere ich nicht drauf oder schalte es ab. Wenn ich etwas ungerecht finde, dann finde ich, ist es richtig, darauf einzugehen. Aber das ist ja nicht ungerecht, was ihr gemacht habt, sondern es ist ja weltoffen. Und man kann ja über alles diskutieren, aber ich finde diese Vehemenz einfach völlig absurd.
Total, ja. Ist echt hart. Ja, also das war unser erster Shitstorm, haben wir auch so noch nie erlebt gehabt. Und ich musste drauf reagieren und ich wollte auch drauf reagieren. Ich konnte das eben nicht einfach so stehen lassen, sondern ich wollte auch ganz bewusst in die Diskussion gehen mit den Leuten. Ich habe zum Teil bis heute noch Diskussionen darüber mit Menschen in meinem Postfach, wo ich mir auch denke, jetzt aber langsam mal gut. Weil ich verstehen möchte, was diese Menschen so sauer macht, wenn sich jemand die Lippen schminkt.
Wenn du mit Kolleginnen und Kollegen sprichst über die Art und Weise, wie ihr euer Unternehmen führt und du kommst an diesen Punkt und die Person sagt, ja, wir haben den Profit, wir möchten wachsen, wir möchten nicht anecken, wir bleiben so, wie wir sind, also fahren im Prinzip durch das Wasser und umkurven jede Klippe. Was sagst du dann? Also kann man das akzeptieren oder bist du dann jemand und sagst so, das entspricht nicht meinen Werten, denk mal drüber nach.
Ja, genau. Ich bin eher Letzteres. Auch da, glaube ich, ist es wichtig, den Leuten es nochmal, die Leute nochmal wach zu rütteln, die qua Position an der Stelle sind, dass ihnen mehr Leute zuhören. Es ist doch eine Schande, wenn man daraus nichts macht, wenn man nicht Menschen versucht, vom Guten zu überzeugen und von der Offenheit zu überzeugen. Es geht nicht um das Aufdrücken von Ideologien oder von was richtig und falsch ist, sondern einfach nur, mach doch einfach mal ein bisschen die Scheuklappen auf. Und das können CEOs qua Position besser als andere das können. Und ich persönlich finde es nicht richtig, es nicht zu tun.
In einem Interview hast du mal gesagt, von berufstätigen Müttern profitieren alle.
Ja.
Die Familien, die Unternehmen und auch die Gesellschaft. Wie setzt du dich persönlich auch dafür ein? Wir haben jetzt gerade ein bisschen drüber gesprochen, aber auch als CEO in deinem Unternehmen.
Es gibt, wenn Angestellte oder Mitarbeiterinnen schwanger sind, ist das ein ganz, ganz wichtiges Momentum, wenn sie sagen, dass sie schwanger sind mit dem Arbeitgeber. Das ist meistens so ab der 13. Schwangerschaftswoche. Und da hatte ich schon, da habe ich alles erlebt von Müttern, die sagen, ich bin dann mal weg, hier, ich bin schwanger, ich bin jetzt weg und ich arbeite jetzt nicht mehr, tschüss, zu Frauen, die in Tränen ausbrechen und sagen, ich mache meinen Job so gerne, ich will gar nicht weg, ich weiß gar nicht, ob ich das Kind behalten soll. So, und die beiden Extreme sind so, also ich meine, das letzte Beispiel ist natürlich so überwältigend, dass, also ich meine, da stehst du natürlich da und fängst auch direkt an zu heulen, ne? Also ich zumindest. Ich glaube, es muss anders nochmal normalisiert sein, dass Mütter sagen, dass sie schwanger sind oder Frauen sagen, dass sie schwanger sind und nicht mit einem schlechten Gewissen und nicht mit einer Angst und nicht mit, es tut mir so leid, diese Worte, es tut mir leid, haben nichts darin zu suchen in dieser Botschaft, ich bin schwanger. So, im Gegenteil, freut euch drüber und sagt es mit breitem Kreuz und mit dem Stolz und mit der Freude, die ihr empfindet. Und das ist was ich allen Mitarbeiterinnen immer und immer wieder sage. Genauso, ich glaube, wir haben viele Mütter, die in Teilzeit arbeiten, auf Abteilungsleiterebene, auf Geschäftsführungsebene auch. Ich arbeite nur 100% in meinem Job, nicht 150.
Zum Glück.
Ja. So, und auch den Mamas eben die Sicherheit zu geben, zu sagen, hey, wenn du nach Hause gehen musst, weil es deinem Kind nicht gut geht oder dann du deinen Sohn von der Schule früh abholen musst, dann mach es. Und wenn wir gerade im Abteilungsleiterstuhl fix sitzen und du ein Thema präsentierst, dann kannst du trotzdem aufstehen und gehen. Und ich glaube, das ist sehr heilsam für alle, weil dann entspannen sich alle und sagen, okay, das ist ein echter Grund und ich muss nicht mehr so tun wie, weiß nicht, ich habe ein Wasserrohrbruch und muss nach Hause. Das heißt einfach ein offener Umgang, ein ehrlicher Umgang und ein selbstbewusster und positiver Umgang mit der Doppelrolle ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist auch Elternzeit für Männer.
Auch das.
Das ja, ist ja auch was absolut. Ganz Interessantes. Ja. In meinem Freundeskreis gibt es auch diverse Freunde von mir, bei denen das Einfordern der Elternzeit für den Mann zu völlig absurden Diskussionen geführt hat.
Ja.
Wieso? Aber du bist doch der Mann. Wo er gesagt hat, ja und? Also ich möchte ja auch Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ne? Also
ja, eben, ja.
Dieses gesellschaftliche Umdenken, glaube ich, in beide Richtungen ist auch total wichtig, dass es weder eine Schwäche auf der einen noch auf der anderen Seite ist. Ne?
Absolut. Und das Schöne ist, also wir haben viele Abteilungsleiter, die auch Elternzeit genommen haben oder jetzt gerade aktuell nehmen. Und das Schöne ist, viele kommen zurück aus der Elternzeit und sagen, boah, war das anstrengend. So habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Und ich meine, das sind ja meistens dann Neugeborene, um die sich die Papas mitkümmern, weil die Mamas dann meistens in der ersten Zeit ja auch da sind und, weiß ich nicht, stillen, wenn es klappt oder eben sind sie zu zweit. Und selbst in der Zeit sagen ganz viele Papas so, wow, das wäre echt eine krasse Aufgabe. Und zum einen haben sie mehr Verständnis für ihre eigenen Frauen, was ich, glaube ich, vorteilhaft finde. Und zum anderen haben sie auch ein anderes Verständnis für die Working Moms bei sich im Team oder im Kolleginnenkreis. Das heißt, das tut allen gut, wenn Papas wissen oder Männer wissen, was das bedeutet, sich um ein Kind zu kümmern, egal in welchem Alter und egal in welcher Konstellation.
Und ihr seid durch diese Einstellung ja auch zum Top-Job-Arbeitgeber 2024 gewählt worden. Was toll ist. Also weil ich glaube, trotz aller Auszeichnungen oder sowas ist es das ja auch nochmal etwas, was man braucht, um nach außen hin zu zeigen, so kann man es machen, oder? Als gutes Beispiel voranzugehen.
Ja, das ist wirklich eine schöne Auszeichnung. Da freue ich mich sehr drüber, weil es eine anonyme Befragung der Mitarbeitenden ist. Also das ist kein Siegel, was man kaufen kann. Es gibt andere Siegel, die kann man kaufen. Und das ist wirklich eins, was aus den Mitarbeiterbefragungen hervorgeht. Bin ich sehr stolz drauf.
Bleiben wir vielleicht einmal kurz bei Auszeichnungen oder Anerkennung in dieser Art und Weise. Was wäre dein Traum, was die Berlin GmbH für eine Auszeichnung oder für eine Anerkennung in den nächsten 10, 20 Jahren bekommt?
Ich möchte in diesem Markenranking, was ich vorhin angesprochen hatte, möchte ich weiter nach oben klettern. Weil das wäre für mich die größte Auszeichnung, weil das geht eben nur über verkaufte Stück. Ja, also das ist keine Auszeichnung von, weiß ich nicht, wo jemand sagt, das habt ihr gut gemacht, sondern das geht nur über harte Zahlen, Daten und Fakten. Und in dem Moment, in dem wir auf diesem Markenranking nicht mehr auf Platz 10 stehen, sondern auf Platz 7 stehen, dann heißt das, dass wir das richtig machen, dass wir die richtigen Produkte haben, dass unsere Kundinnen und Kunden begeistert sind, dass die Händlerinnen und Händler uns gut finden, dass die neuen Produkte genauso wie die traditionellen Produkte funktionieren, dass die Leute einfach die Produkte so sehr lieben wie wir. Und das wäre für mich die schönste Auszeichnung.
Alicia, zu guter Letzt noch eine Frage. Und zwar ist das für unser Porsche-Podcast-Publikum ja auch immer ganz spannend, nicht nur zu hören, wie du das machst oder wie du das erreicht hast oder wie deine Träume aussehen, sondern ob es für dich auch ein Motto gibt oder eine Idee, ein Verständnis, auch das, was deine Großmutter dir zum Beispiel mit an die Hand gegeben hat, ne, dass man nicht lang schnacken, Kopf in Nacken macht. Gibt es da etwas, was du auch weitergeben kannst oder würdest?
Das ist ein Motto, was ich von meinem Papa gelernt habe. Mein Vater hat immer gesagt und sagt es bis heute, Alicia, freu dich, dass es regnet. Wenn du dich nicht freust, dann regnet es trotzdem. Und das sagt eigentlich ganz viel so. Was mache ich eigentlich mit den Umständen, die es so gibt und die ich so habe? So entweder ich ärgere mich drüber und bin traurig oder ich mache was Schönes draus. Und das ist was ich mir zum einen sage, wenn es tatsächlich regnet. Aber natürlich auch in ganz vielen beruflichen und privaten Situationen. Wenn es nicht so läuft, hole ich diesen Satz raus und sage, jetzt freue ich mich, dass es regnet. Weil wenn ich mich nicht freue, dann regnet es trotzdem. Und dann lässt sich da was Schönes draus machen.
Deswegen sind wir Hamburger auch so fröhlich, weil wir wissen, es regnet viel, aber wir sind trotzdem gut drauf. Aber vielleicht noch eine kurze Anschlussfrage an das, was du gerade gesagt hast. Ja. Kannst du gut mit Niederlagen, ist vielleicht zu stark immer als Wort, aber kannst du gut mit Situationen umgehen, die nicht so sind, wie du dir das erhofft hast?
Ja, ich brauche einen Moment, weil im ersten Moment bin ich enttäuscht. Aber ich habe so meine Mechanismen, damit umzugehen. Und in der Regel macht es mich sauer und dann werde ich noch besser.
Also du bist da schon auch hart mit dir selber,
ja,
ne?
Ja, ich bin schon auch ehrgeizig.
Alicia, das war ein wirklich ganz tolles und sehr inspirierendes Gespräch. Und ich finde es wirklich fantastisch, was du und vor allen Dingen auch ihr, also gemeinsam mit deinem Bruder und mit eurem Unternehmen, da macht und tut und was für eine Strahlkraft ihr habt. Und ich wünsche mir, dass deine Träume und vor allen Dingen das, was du dir wünschst für dich und dein Unternehmen, in Erfüllung gehen. Weil ich glaube, wir alle davon sehr viel profitieren können und werden.
Herzlichen Dank, ganz lieb. Vielen Dank fürs Gespräch.